One Impuls. Inspiration für ein selbstwirksames Leben. Ein Podcast mit Markus Klepper und Kirsi Lindenmann.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 20. Folge, Jubiläumsfolge quasi, unseres Podcasts One Impuls. Wir sind Markus Klepper
und Kirsi Lindenmeier. Schönen guten Abend, Kirsi.
Schönen guten Abend, Markus. Ja, ihr Lieben, wir haben uns entschlossen, von unserem ursprünglich geplanten Programm abzuweichen. Also wir hatten... Aus aktuellem Anlass, genau. Wir hatten in der letzten Folge über die Ressource Wir gesprochen. Das war der erste Teil. Es sollte ein zweiter folgen, der auch folgen wird, aber nicht heute. Heute widmen wir uns ja den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine, die wahrscheinlich jeden von uns beschäftigen, würde ich jetzt mal allen Menschen in Deutschland unterstellen. Und ja, wir denken, es macht nicht wirklich viel Sinn, über Politik zu sprechen. Dafür ist unser Podcast ja auch nicht gedacht, sondern wirklich dieses Thema an der Stelle aufzugreifen, um zu schauen, was macht es mit uns Menschen. Und es macht ganz schön viel. Und wie können wir damit umgehen lernen? Das ist ja das, was gerade im Moment sehr, sehr viele, zumindest in meinem Umfeld und in deinem Umfeld, Markus, weiß ich es auch, beschäftigt. Ja, Markus, wir haben ja eine besondere Ausgangslage sowieso schon. Wir befinden uns ja seit 2 Jahren auch psychisch bereits im Ausnahmezustand, muss man ja einfach so sagen, durch die Pandemie. Und jetzt auch noch das. Was bedeutet denn diese Ausgangslage für unsere Psyche, wenn das jetzt auch noch obendrauf kommt?
Dass das, was schon auch für sich genommen im Grunde unfassbar ist und unser ganzes System in einen Ausnahmezustand versetzt, in einen Zustand von großer Angst, die auch bewältigt werden will und auch bewältigt werden muss, dass wir das nicht auf einem entspannten Level machen, sondern im Grunde so dieses um Gottes Willen jetzt auch noch, dass diese Erschütterung noch hinzukommt. Ja, es ist wie wenn du am Ende eines Marathonlaufes, und die Corona-Pandemie war ja im Sinne von Stress, den sie mit uns auslöst, wirklich für alle ein Marathonlauf. Und wir haben uns alle darauf gefreut, jetzt kommt der Frühling, jetzt kommt Ostern, jetzt gehen die Zahlen runter, jetzt können wir endlich wieder unser normales Leben zurückkriegen, haben darauf hingefiebert, brauchen das auch. Wer braucht das nicht, dass es jetzt wieder in Anführungszeichen normal wird? Und dann kommt der 24. Februar und das, was uns jetzt heimsucht, so von Informationen und von Gefühlen und von Belastungen, das ist ja noch viel bedrohlicher als das, was wir gerade auch ideal, wenn man das genau betrachtet, ja noch nicht mal komplett hinter uns haben. Die Zahlen sind immer noch da. Ich höre jeden Tag von Freunden, von Menschen aus dem sozialen Umfeld, ja, ich habe mich infiziert. Okay, meistens verlaufen die Infektionen mehr oder weniger mild, aber wir sind vorgeschädigt. Und wenn du nach einem Marathonlauf, wo du dich eigentlich auf den Zieldurchlauf freust und darauf zu entspannen, heißt es, okay, weiter geht's. Das ist so die furchtbare Ausgangssituation. Und ich finde es auch wichtig, gerade um es zu bewältigen, dass wir uns dieser Situation bewusst werden und damit auch wohlwollend, gnädig und möglichst respekt- und liebevoll mit uns umgehen. Vielleicht dann, wenn wir merken, ich halte das alles gar nicht mehr aus. das wird mir alles zu viel. Ich stehe neben mir, ich bin irgendwie nicht leistungsfähig, ich kann keine klaren Gedanken mehr fassen, ich kann nicht mehr gut schlafen. Ich meine, ich will das hier nicht promoten, aber ich weiß aus ganz vielen Gesprächen mit Klienten und mit Freunden, und wir haben gerade eben darüber gesprochen, Kirsi, im Vorgespräch kurz, wie geht's uns denn damit? Ich merke das auch bei mir, ja, dass es so einen Teil in mir gibt, der immer noch, auch wenn es, wir haben jetzt den 10. oder 11. Tag des Krieges, daneben dran steht und denkt, das kann doch irgendwie alles gar nicht sein. So, und das zu realisieren und uns damit auch zunächst mal so wie dafür selbst in den Arm zu nehmen oder uns auch in unseren Gesprächen mit Menschen da diese Anerkennung und Wertschätzung zu geben. Ich glaube, das ist ein allererster wichtiger Schritt in der Bewältigung von dem, was uns alle fassungslos macht.
Ja, und du hattest gerade erwähnt oder am Anfang gesagt, die meisten Menschen bekommen tatsächlich auch Angst. Und wenn ihr euch jetzt aber in dem Gefühl nicht wiederfindet, dann ist alles in Ordnung mit euch. Also das wollte ich nochmal hinzufügen. Es ist im Moment möglicherweise einfach auch wirklich eine Gefühlspalette, die da ausgelöst wird. Also Gefühle von Sinnlosigkeit, du hast gerade gesagt, eine wahnsinnige Fassungslosigkeit. Ich bekomme auch immer wieder mega, mega viel Wut. Es kann Trauer dabei sein, es kann alter Schmerz dabei sein. Also das finde ich auch nochmal wichtig an der Stelle zu erwähnen. Und wir haben so einen schönen Satz, den wir auch im One Next Step Training immer wieder sagen, alles in dir darf sein. Und das klingt erstmal, ja, vielleicht wie so ein dahingesprochener kluger Satz, aber ich glaube, das ist jetzt gerade auch wichtig, dass egal, was da ausgelöst wird an Gefühlen, und auch wenn es Tage gibt, wo gar nicht mehr viel ausgelöst wird, auch das ist irgendwie in Ordnung.
Genau, also diese innere Großzügigkeit, mir all das, was diese fürchterliche Situation in mir auslöst. Ja, du hast es gerade eben benannt, es kann eine ganze Palette von Gefühlen auslösen, tut es auch. Ja. Diese Gefühle wollen gefühlt werden. Ja, denn dann, das haben wir ja auch in vergangenen Folgen, als wir etwa über Gefühle gesprochen haben, ausgiebig, ausführlich erläutert, wenn ich Gefühle zulasse, dann können sie sich verwandeln. Wenn ich sie wegschiebe oder unterdrücke, abspalte, dann nehme ich sie nicht wahr, aber sie sind nicht weg, sondern sie wirken im Untergrund. Und ich glaube, wer jetzt in dieser Situation sich hinstellt und sagt, ach, mich berührt das gar nicht, ich habe keine Angst, der ist auch in einer gewissen Weise nicht ganz aufrichtig zu sich. Es kommt noch eines dazu, was, also das ist so grundsätzlich etwas, was zu erwarten ist emotional bei einer solchen Situation wie jetzt dem Krieg in der Ukraine. Der berührt bei vielen Menschen auch Erinnerungen, Assoziationen zu vergangenen traumatischen Erfahrungen. Ja, ich habe letzte Woche mit einer Klientin, das ist eine Frau Mitte 40, eine Wissenschaftlerin, die sagte, du, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Vielleicht aus Erzählungen meiner Eltern, die noch den Krieg erlebt haben. Ich merke, wie plötzlich so eine Angst vor den Russen wieder hochkommt. Ja, und das ist eine Frau, die hat viele wissenschaftliche Kontakte in der ganzen Welt und auch in Russland. Und die sagt, Markus, ich habe plötzlich merke ich, wie so eine Angst vor Russen wieder hochkommt. Oder Menschen, die Kriegserfahrungen gemacht haben. Also all das, was man jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Brennpunkt- oder Sondersendungen sieht. Diese ganzen alten Gefühle werden aktualisiert und stehen dann wie so ein griechischer Chor im Hintergrund noch als eine zusätzliche Belastung zu dem, was eh schon auch ohne das schlimm genug ist. Und es wäre gut, dem auch ja, sehr achtsam zu begegnen und sich um Gottes Willen nicht zusammenreißen zu wollen, sondern, da kommen wir ja gleich auch dazu, andere Wege zu nutzen, um mit diesen fürchterlichen inneren Zuständen konstruktiv umzugehen, weil diese Wege gibt es natürlich und darüber wollen wir jetzt ja auch sprechen.
Ja, in dem Zusammenhang vielleicht noch ein kleiner Zusatz. Also man weiß ja auch aus der Traumata-Forschung, dass sich eben Traumata auch ja, übertragen, ohne dass man sie erlebt hat. Also wenn ihr möglicherweise in solchen Situationen jetzt steckt, wie du gerade, Markus, berichtet hast von deiner Klientin und euch oder ihr so merkt, hey, aber ich hatte doch mit Krieg gar nichts zu tun. Also auch das kann passieren. Ich hatte dir das im Vorgespräch gerade erzählt. Klar, meine Großeltern haben mir schon auch immer mal wieder aus dem Krieg erzählt. Bin auch gedanklich im Moment viel bei denen. Und ich habe aber das erste Mal von Krieg geträumt. Das habe ich noch nie. Ja, also wundert euch auch nicht darüber, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die plötzlich aufploppen, wo ihr gar nicht wisst, wo kommen die her oder was hatte ich eigentlich jemals damit zu tun. Auch sowas kann, oder den Ursprung findet man auch oft in so Übertragungen, die man ja von den Großeltern möglicherweise auch noch mit auf den Weg bekommen hat. Mhm. Ja, du hattest es gerade schon gesagt, Markus, wir wollen ja hauptsächlich beleuchten, was können wir denn aktiv tun, um vielleicht auch sicherlich, das will ich einfach auch nochmal sagen, ist das Maß der Angst je nach Historie unterschiedlich, aber ich gebe dir recht, wer jetzt nicht in, ich würde es vielleicht eher Sorge nennen, wer jetzt nicht in Sorge ist, ist irgendwie möglicherweise in der Verdrängung. Aber egal, wo ihr jeweils steht, glaube ich, gibt es Wege, um in ein Stück Selbstwirksamkeit wieder zurückzukommen. Das ist ja ganz viel wert, vor allem dann, wenn man in der Ohnmacht ist. Und wir haben ja schon Folgen gemacht, Markus, zum Thema Resilienz, Selbstwirksamkeit und Haltung. Und um die drei Dinge soll es heute hier auch gehen, bezogen auf diese Situation, die wir jetzt haben. Die erste große Frage, die wichtig ist, wie viel kann ich ganz individuell, persönlich ertragen und auch tragen und was ist zu viel? Was ist damit gemeint, Markus?
Ja, das ist das letzten Endes das Regulativ, was ich immer im Blick haben muss in einer solchen Situation, wie gegenwärtig, wo 24/7 ja, Informationen auf uns einströmen, wo es vielleicht auch so den Impuls, den Wunsch gibt, ich muss mich informieren, um Bescheid zu wissen, wo ich teilweise ja auch gar nicht umhinkomme. Ich meine, der Krieg hat ja alle anderen Themen komplett absorbiert. Ja, Corona, was lange Zeit die Medien beherrscht hat, ist in den Hintergrund getreten. Das ganz große Megathema Klima, Klimakrise. Wir haben jetzt im März den zweiten Teil des sechsten IPCC-Berichts, des Berichtes des Weltklimarats. Und das, was dort zusammengetragen worden ist, ist im Grunde langfristig noch gefährlicher als das, was gerade in dem Krieg passiert. Und es braucht ein waches Auge darauf, wie viel ich mir zumuten kann und wann ich auf die Bremse treten muss, um nicht, ja, salopp gesagt, abzukacken. Ja, ansonsten, also diese eigene Widerstandskraft, die Fähigkeit, trotz und alledem fertig zu werden mit dem, was da gerade von uns abverlangt wird. Ja, das Maßstab ist meine eigene Leistungsfähigkeit, meine eigene Widerstandsfähigkeit, meine eigene fühlbare, spürbare Resilienz. Es wird niemals davon bestimmt, was notwendig wäre. Es wird immer davon bestimmt, was ich ertragen kann. Ja, also diese Aufgabe, da achtsam zu sein, wachsam zu sein, wohlwollend zu sein und entsprechende Schritte zu unternehmen, wenn ich merke, das wird mir jetzt zu viel. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist, glaube ich, unsere allerwichtigste Aufgabe, uns zu schützen, Abstand zu halten, Grenzen zu setzen und lieber auch mal bevor es zu viel wird, wenn ich bis abends um 10 oder um 11 oder um 12 mir noch die nächste Talkshow reinziehe und den Brennpunkt und dann auch nochmal im Internet nachlese und dann schlafen gehe, ist es so sicher wie nur irgendetwas, dass mich all die inneren Bilder, die ausgelöst werden durch das, was ich an Informationen glaube, aufnehmen zu müssen, dass die mich nachts verfolgen. Und das ist nicht gesund. Und darauf gilt es ganz besonders zu achten.
Ja, also ein paar Sachen hast du schon gesagt, aber ich möchte gerne so ein, zwei Dinge auch nochmal von mir erzählen. Also ich merke zum Beispiel, ich bin ein Mensch, wenn ich abends vor dem Schlafen gehe, noch wirklich auch Bilder sehe, dann tut mir das nicht gut. Ja, die nehme ich mit in den Schlaf, so wie du gesagt hast. Also auch da drauf zu gucken, was bin ich denn für ein Typ Mensch? Kann ich eher Reportagen gucken und kann ich das gut ab, da auch entsprechende Bilder zu sehen? Oder ist es vielleicht eher ein sachlich gehaltener Podcast? Da kommen wir vielleicht auch gleich noch auf einen Tipp, Markus, wo ich nicht permanent mit schlimmen Bildern konfrontiert bin, wie irgendwelche Kinder ihren Vätern Tschüss sagen müssen. Also das habe ich so für mich gemerkt, dass geht einfach gar nicht für mich. Und was ich auch immer eine tolle Idee finde, weil wenn man jetzt so ins komplette Medienfasten geht, hat man ja auch oft das Gefühl, Mensch, ich verpasse irgendwie auch was Wichtiges. Oder was ist denn, wenn es wirklich eine wichtige Info gibt, die mich auch ja, beeinflusst, beeinträchtigt, was auch immer. Es gibt auch durchaus die Möglichkeit, Freunde zu installieren und mit denen Vereinbarungen zu treffen, zu sagen, hey, wenn es was wirklich Wichtiges gibt, kannst du mich informieren. Und ich finde, so kann man auch wirklich mal gut in eine ganz bewusste Medienauszeit gehen und stattdessen vielleicht mal in die Natur.
Ja, also gerade so mit der Perspektive, dass das, was wir jetzt seit 10 oder 11 Tagen was auf uns einprasselt, und was ja am Anfang auch durch die Aktualität, ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Sensationslust bedient, aber klar, am Anfang ist so die Bereitschaft oder auch vielleicht die Tendenz zu sagen, hey, ich will wissen, was da jetzt alles passiert, ich will super informiert sein, ja, das kann ich bei einer Kurzstrecke machen, aber ich gehe mal davon aus, dass das, was wir jetzt seit 10, 11, 12 Tagen erleben, dass uns das noch vielleicht in anderer Form hoffentlich Wochen oder Monate beschäftigen wird. Das heißt, wir reden hier über eine Langstrecke. Und da wäre es gut, Informationsroutinen, Gewohnheiten zu etablieren, die ich dann auch einhalte. Eines davon hast du gerade benannt, Kirsi. Ja, wenn ich merke, mir wird das alles zu viel, ich kann mir das gar nicht antun, aber ich will trotzdem einigermaßen informiert sein, dann gibt es mit Sicherheit den ein oder anderen informierten Freund, der vielleicht etwas robuster ist in seiner psychischen Verfassung, etwas weniger empathisch mitleidet, ja, den ich beauftragen kann, du, wenn es was wirklich Wichtiges gibt, gib mir Bescheid, ja, so komplett abzuschalten und so zu tun, als gäbe es das nicht, ist womöglich, weil ich ja weiß, dass ich etwas ausblende, weil es gefährlich ist, ist wahrscheinlich auch keine gute Strategie. Aber so ist zum Beispiel, also entweder gezielt mir Routinen zu überlegen, einmal am Morgen, einmal am Abend, welche Quellen nehme ich als Informationsquellen heran, auch insbesondere darauf zu achten, sind die Quellen seriös? Ja, also die Social Media Problematik haben wir ja schon des Öfteren besprochen. Ja, wenn ich bei YouTube reingehe und irgendwelche Videos über die Fehler der NATO, die ja eigentlich den Krieg verursacht haben, weil sie Putin nicht zu viel und so weiter, ich werde hineingesogen in einen Kaninchenbau und die Angst und die Überforderung und die Ohnmacht wird immer größer. Ja, es gibt seriöse Quellen und insbesondere, also das, dieses Doomscrolling, dass ich denke, ich muss ständig die Ticker irgendwie lesen und was ist jetzt passiert und was gibt's jetzt für Neuigkeiten und ich scrolle mich durch all die Nachrichtenticker, ob bei NTV oder ob im Spiegel oder bei Phoenix, ich scrolle mich gewissermaßen immer mehr hinein in so einen gefühlten inneren Weltuntergang. Das ist hochgradig gefährlich, ja. Währenddem in Zeitungen, etwa in der Zeit oder in anderen Medien, die Hintergrundinformationen bringen, die nicht so nah dran sind am Geschehen, die mir auch es ermöglichen, Zusammenhänge mehr einzusortieren, einzuordnen und gar nicht so auf die aktuellen, tagesaktuellen oder stundenaktuellen Entwicklungen abzielen. Das ist sehr, sehr viel hilfreicher und das genügt absolut. Und dann einen Podcast, den wir beide mit großem Interesse hören und den ich auch gerne hier empfehlen würde. Ich glaube, wir haben das auch schon mal gemacht, ist der Podcast Die Lage der Nation von, hab jetzt die Namen nicht parat, von einem Journalisten und einem Juristen einmal in der Woche. Wir verlinken das in den Shownotes. Im Grunde ist das für mich seit langem jede Woche anderthalb, zwei Stunden die Quelle, wo alle wichtigen Dinge, die ich politisch irgendwie wissen will und wissen muss, gut aufbereitet mit Analysen, mit eigenen Einordnungen und auch mit Hinweisen, wie könnte man vielleicht bestimmte Themen lösen und so weiter. Ja, das wären so ein paar Mittel und Wege, sich gesunde Informationsroutinen zu erarbeiten, die andocken an der Frage, wie viel kann ich mir zumuten und welches Informationsbedürfnis, Befriedigungsritual passt für mich und für meine Psyche. Und ich würde jedem empfehlen, jedem, der uns zuhört, genau zu prüfen, was für eine Strategie funktioniert für dich mit der Perspektive. Es kann sein, dass uns dieses Thema noch eine ganze Weile beschäftigt.
Ja, und ich denke, das ist auch vielen ein Ausprobieren und immer wieder hinspüren, was hat mir gut getan, was eher nicht so, was ist zu viel, was ist zu wenig. Also auch da gnädig mit sich zu sein, um das richtige Maß für sich selbst zu finden, aber eben achtsam zu sein. Markus, in dem Zusammenhang das Thema Resilienz wollen wir auch nochmal aufgreifen. Also vor allem die Frage, wie kann ich in dieser außergewöhnlichen Situation, in dem Marathon, der eigentlich schon fast zu Ende war und jetzt gefühlt von vorne anfängt, wie kann ich in meiner Kraft bleiben? Also wie kann ich meine eigene Psyche stärken, um vielleicht auch ein Stück gestärkt wieder aus dieser besonderen Situation rauszugehen. Was ist dabei wichtig bei diesen Fragen?
Ja, also was wir gerade eben besprochen haben, ist, wie kann ich das, was in mich hineinkommt, so regulieren, dass es mich nicht überfordert, überschwemmt, platt macht. So. Resilienz bedeutet ja, also das ist ein wichtiger Faktor, um die eigene Widerstandskraft nicht zu überfordern. Die andere Frage ist, was kann ich tun, um meine Widerstandskraft zu stärken, um Stress abzubauen, um die eigene Psyche zu stärken? Welche Schritte, auch selbstwirksam, kann ich unternehmen, um von innen her mehr das Gefühl zu haben, ich kann etwas tun, um in meine Mitte zu kommen. Ich kann etwas tun, um bei mir zu bleiben. Ich kann etwas tun, um meine Aufmerksamkeit nicht nur wegzulenken von Themen und Inhalten, die mich überfordern, sondern hinzulenken zu Informationen, zu Energien, zu Erfahrungen, von denen ich merke, hey, die tun mir gut. Ja? Und gerade in der Zeit, wo die gefühlte äußere Sicherheit wegbricht, wir hatten das ja auch bei Corona, also dieses Wegbrechen dessen, was wir als Erwartungssicherheit bezeichnen. Wir wissen, dann kommt der Urlaub, dann kommen die Ferien, dann fahre ich da und dahin und plötzlich ist nichts mehr von dem, was eigentlich gesetzt ist, noch real. Jetzt ist auch die Sicherheit, dass unser Leben in einem halben Jahr, in einem Jahr noch so sein wird, wie wir es kennen, die ist auf eine ganz andere Art und Weise bedroht. Ja. Und Rituale, die wir uns selber geben, Strukturen, die wir uns selber auferlegen, Abläufe, die sich regelmäßig wiederholen, weil wir sie etabliert haben, die vermitteln auf eine ganz subtile und sanfte Art und Weise unserer Seele das Gefühl, hey, es ist ja gar nicht alles durcheinander. Es gibt ja Kontinuitäten, die trotz und alledem so sind, dass sie mich beruhigen, dass sie mir vermitteln, vielleicht nicht, es ist alles in Ordnung, aber mein Leben geht seinen gewohnten Gang. Was könnte es dann sein? Rituale zum Tagesbeginn am Morgen, Rituale zum Tagesausklang am Abend. Das heißt, ob es am Morgen irgendwie die Tasse Kaffee ist oder die Tasse Tee oder mich auf mein Meditationskissen zu setzen oder auf meinen Sessel und mir ein paar Minuten zu nehmen, an etwas Schönes zu denken. Die Fragen der Kraft, die wir vor ein paar Folgen hatten. Ja, irgendetwas, wo ich weiß, wenn ich mich darauf jetzt fokussiere und seien es auch nur 5 Minuten, dann vermittelt mir das ein gutes Gefühl und es gibt mir Kraft. Und das Gleiche natürlich auch am Abend. Ja, so dass der Tag mit etwas selbstgestaltetem Positiven beginnt. Vielleicht muss ich dafür ein paar Minuten früher aufstehen. Und dass der Tag mit etwas selbstgestaltetem Positiven endet. Ja, Meditation, Körperübungen, Yoga, ja, Fragen der Kraft. Also das und das, ich meine, die meisten Menschen, die uns zuhören, haben mit Sicherheit Ideen, was sie machen könnten. Der Punkt ist, es wirkt, wenn ich nicht nur dran denke, sondern wenn ich es auch tatsächlich in meinen Lebensalltag integriere. Was sicherlich auch klug wäre, so, weil auch das unserer Psyche so einen gewissen Halt verleiht, darauf zu achten, dass ich, wenn es geht, möglichst zu einer ähnlichen Zeit morgens aufstehe, dass ich zu einer ähnlichen Zeit abends ins Bett gehe, ja, dass die Zeiten selbst von mir gewählt sind, dass ich auch genug Schlaf kriege, dass also auch über diese Ritual, über diesen Kontext meine Psyche merkt, okay, hier ist eine Sicherheit, die mir gut tut. Ja, sportliche Aktivitäten, das Beste, der unmittelbare Weg, um meinen Zustand zu verändern, ist der Körper. Ja, ob das nun Sport ist, den ich betreibe, ob es Spaziergänge sind, ob ich tanze, mich körperlich ausagiere, also der schnellste, der effektivste Hebel, um meinen Zustand zu verändern, ist natürlich unser Körper. Eine andere Dimension, die mir wirklich auch viel Kraft verleihen kann, wir haben letztens über die Ressource Wir gesprochen, ja, ist der Austausch und die Begegnung mit Menschen, die mir gut tun. Gerade in Notsituationen, das hatten wir ja auch bei der Herleitung, warum die Kraft der Gemeinschaft so wichtig ist. Das Affenexperiment im Zusammenhang mit der Erforschung der Ressource. Wenn die zwei Affen nebeneinander im Käfig sitzen und der Hund bellt davor, haben sie beide weniger Stress, als wenn es einer alleine ist. Und das sieht man ja auch gerade, wie unfassbar wichtig es ist in der Ukraine und auch drumherum, dass Menschen merken, hey, wir werden mit offenen Armen empfangen. Wir erleben so viel Mitgefühl, so viel Solidarität, so viel Unterstützung. Ja, auf eine Demo zu gehen, mit anderen zusammen zu merken, hey, wir tun uns zusammen. Ja, wir haben Angst. Ja, es macht uns betroffen. Ja, es überfordert uns. Aber ich bin damit nicht alleine. Ja, also im Grunde all das, was mir ein positives Lebensgefühl vermittelt. Danach sollte ich gerade in einer solchen Zeit selbst kreativ suchen, mich inspirieren lassen. Wir haben jetzt einige Beispiele genannt. Und dann mir so etwas erarbeiten wie eine eigene Strategie, mit der ich meine Resilienz stärke, um gewappnet zu sein für all das, was ich eben nicht kontrollieren kann. Das Gute ist ja, all die Dinge kann ich selber tun. Sie stärken meine Resilienz und sie sind gleichzeitig selbstwirksame Handlungen. Das heißt, sie liegen in meiner Macht. Und das ist gerade in so einer Situation so unfassbar wichtig, wo vieles nicht in meiner Macht liegt, sondern letztendlich in den Händen von einem Mann, wo die ganze Welt sagt, in seinen Kopf gucken, was er als nächstes vorhat, können wir leider nicht.
Ich würde gerne noch einen Gedanken aufgreifen in dem Zusammenhang, bei dem ich mich tatsächlich auch selber schon ertappt habe. Also du hast ja jetzt viel benannt und es sind alles Dinge, die uns gut tun, die vielleicht auch Spaß machen. Und diese Frage, die mich teilweise eingeholt hat und ich weiß, dass es andere Menschen auch einholt, ist, darf es mir gut gehen, während es anderen so schlecht geht? Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Frage, die mit einem klaren Ja zu beantworten ist. Ja, mir darf es gut gehen, auch wenn es anderen gerade nicht so gut geht wie mir. Weil keiner hat was davon, wenn ich selber auch irgendwie noch schlechter dastehe. Aber ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu benennen, weil das eine ganz, ganz große Falle sein kann von unserer Psyche. Also das geht auch in die Richtung, Markus, vielleicht magst du auch gleich noch was dazu sagen. Zu viel Empathie ist dann auch irgendwann wirklich nicht mehr gut. Also da bin ich ganz, ganz gefährdet und merke das immer wieder. Vor allem abends beim Einschlafen, dass ich so denke, boah, ich liege jetzt im warmen Bett und mir geht's so gut und die laufen jetzt da irgendwo rum und frieren und wissen gar nicht, wo sie schlafen sollen. Ja, das wollte ich noch als Gedanke reingeben. Markus, vielleicht magst du dazu auch noch was sagen.
Ich finde, das, was du da gerade benennst, Kirsi, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, natürlich triggert das, was wir mitkriegen und auch das, was wir uns vielleicht vorstellen, ja, wie es den Kindern geht, wie es den Menschen geht, die jetzt in der Kälte frieren, die hungern, die Angst haben um ihr nacktes Überleben. Natürlich triggert das unser Mitgefühl. Natürlich geht uns das unter die Haut. Und Korridor der Angemessenheit ist ja auch ein Begriff, den wir hier immer wieder mal benennen, also das rechte Maß zwischen zu viel und zu wenig, ja. Es ist wichtig, dass ich mir auch wirklich vergegenwärtige, wenn ich zu sehr einsteige in die Not, in das Leid von anderen und sozusagen vor lauter Mitgefühl auch all das miterlebe, dann bin ich in dem denkbar schlechtesten Zustand, irgendetwas Positives zu tun für andere. Und dann geht's mir selbst, ich leide mit. Und das ist für niemanden von Vorteil. Ja? Die Begegnung mit dem Tod, die Begegnung mit Leid, ist ja immer auch ein Appell, die eigenen Möglichkeiten zur Lebendigkeit, zu Gestaltungsmöglichkeiten, zur Freiheit zu nutzen, weil sie uns etwas vor Augen führt, was wir ganz oft vergessen. Nämlich, dass nichts selbstverständlich ist, dass das, was wir oft als selbstverständlich erleben, ein Geschenk ist, was einhergeht mit einem gewissen Auftrag, bitte mach was draus. Ja, und gerade diejenigen, und es gibt ja durchaus nicht wenig Menschen, die mit einem ganz großen, vielleicht auch übergroßen Potenzial an Empathie ausgestattet sind und vielleicht auch denken, es wäre notwendig mitzuleiden. Nein. Dann ist es notwendig, umso mehr darauf zu achten, dass du deine Seele mit anderen Informationen fütterst, um gesund zu bleiben und aus dieser Gesundheit, aus dieser eigenen Stärke dann auch Positives für dich selbst und auch für andere tun zu können. Also wir brauchen die Erlaubnis, uns auch davon abgrenzen zu dürfen, wenn wir merken, ansonsten zieht es uns mit hinein in den Schlamassel. Und das heißt Ablenkung, das heißt die Freude des Lebens genießen, das heißt die Fackel hochhalten und auch dafür eintreten, dass es eben nicht nur das eine gibt, was gerade übermächtig ist, sondern dass das Leben auch noch viel, viel mehr zu bieten hat. Ich denke da gerade bei dem Thema an 9/11, an Sting und an sein Konzert, was er am Abend des 11.9., ich kriege das immer durcheinander, 9/11, 11. September 2001 in Florenz gegeben hat. Wir hatten also ein Konzert dort und einige Freunde von ihm waren in den Twin Towers und waren möglicherweise unter den Opfern. Und Sting, es gibt ein Video darüber, Sting hat die Diskussion in der Band aufgezeichnet, wo sie darüber gesprochen haben, ob sie das Konzert nicht absagen müssen, in Anbetracht von dem schrecklichen Ereignis. Und sie haben sich dagegen entschieden. Warum haben sie sich dagegen entschieden? Einmal natürlich mit dem Auftrag, wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Und zum anderen auch, um ein Zeichen zu setzen, dass das Leben auch noch so viel mehr zu bieten hat und dass es gerade im Angesicht dieser schrecklichen Ereignisse wichtig ist, für das andere auch einzustehen. Und das Lied, was sie da gespielt haben als erstes, ist Fragile mit der Botschaft, so we don't forget how fragile we are. Weil auch daran kann uns so etwas ja auch erinnern, dass wir alle sehr verletzliche Lebewesen sind, die gut daran tun, im Angesicht von einem solchen Schrecken auch irgendwie sich daran zu erinnern und mit ihrer eigenen Lebenskraft sorgsam und respektvoll umgehen.
Ja, danke dir, das fand ich jetzt. Bei mir hat es gerade auch nochmal so Klick gemacht, so ja, der Aufruf zum Leben, zur Lebenskraft, ja, auch das kann sowas sein. Ja, ja vielleicht, du hast gerade gesagt, der angemessene Korridor, was ist zu viel, was ist zu wenig. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen oder eher von Menschen gesprochen, denen, die sich schützen müssen, denen, die möglicherweise zu viel Empathie haben, das andere Extrem wäre so eine Haltung von, naja, das geht mich eigentlich jetzt auch nicht arg viel an, außer dass irgendwie der Sprit ein bisschen teurer geworden ist und so geht's halt auch nicht. Also sagen wir, da positionieren wir uns auch ganz klar. Und ja, in diesem angemessenen Korridor ins Tun zu kommen, finden wir noch benennenswert. Also das geht dann eben in diese Richtung Selbstwirksamkeit. Was können wir tun und möglicherweise, wo sind wir jetzt auch wirklich aufgerufen zu helfen und mitzuwirken? Und auch da, finde ich, werden wir im Moment ja fast ein Stück überschwemmt, ohne das jetzt negativ zu meinen. Also es gibt an so vielen Orten und Stellen Möglichkeiten mitzuhelfen, mitzuwirken, demonstrieren zu können, natürlich finanziell zu unterstützen. Auch das kann, finde ich, ein ganz schöner Irrgarten sein. Was wäre denn da ein gutes Maß, Markus? Wie können wir da auch für uns individuell jeweils schauen, was passt oder was wäre gut für unser eigenes Selbstwirksamkeitsgefühl?
Na, das hängt natürlich sehr stark davon ab, wie jemand aufgestellt ist, welche Möglichkeiten er hat und was so in seiner eigenen, ja, in seinem eigenen Einflussbereich auch liegt. Vielleicht nochmal vorneweg, die Herausforderung der Ohnmacht, die wir ja alle erleben in einer Situation, die so furchtbar möglicherweise sein kann, dass sie uns in Angst und Schrecken versetzt und zugleich, wo wir merken, unmittelbar zur Beendigung des Krieges können wir nichts beitragen. Das heißt, wir fühlen uns, der Westen fühlt sich ohnmächtig in einer gewissen Weise. Die NATO fühlt sich ohnmächtig in einer gewissen Weise. Die Weltgemeinschaft fühlt sich ohnmächtig in einer gewissen Weise. Das ist furchtbar und das macht, wir sind dafür nicht geschaffen als Menschen. Und die Antwort auf diesen Zustand von Ohnmacht immer ist die Aufgabe der Selbstwirksamkeit. Die Frage, was genau können wir oder was genau kann ich tun? Und diese Frage ist letzten Endes der Fixstern oder die Kompassnadel, die wir immer, Korridor der Angemessenheit, ich werde nichts an dem Geschehen, was uns so ängstigt, durch meinen eigenen Beitrag verhindern können. Aber ich kann auch nicht nichts dazu beitragen. Ich meine, wir haben, auch das haben wir besprochen im Zusammenhang mit dem Podcast zur Ressource Wir, Solidarität, Unterstützung, soziales Miteinander, das ist sozusagen die DNA unseres Menschseins. Das ist in irgendeiner Form in unserer Psyche verankert. Ja, und wir erleben ja auch im Moment, und das finde ich sehr, sehr erfreulich, es gibt auch ein paar erfreuliche Entwicklungen in all diesem Schrecken, dass es eine unfassbare Solidarität gibt, dass die Weltgemeinschaft zusammensteht, dass die Europäische Union zusammensteht, dass überall auf der Welt Menschen auf die Straße gehen, in Russland, ich weiß es gar nicht genau, heute ist der 8. März, wenn wir das aufzeichnen. Ich glaube, es sind mittlerweile mehr als 10.000, die verhaftet worden sind. Die Repression, die Diktatur wird immer schlimmer und es gibt Menschen, die lassen sich davon nicht einschüchtern und die stehen zusammen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Erfahrung, dass Menschen zusammenhalten und dass sie aufstehen und dass sie einstehen füreinander, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Unterstützung für das ukrainische Volk. Und es ist auch eine wichtige Stärkung für uns selbst zu merken, hey, wir sind verbunden in der gemeinsamen Solidarität für unser Nachbarvolk. Wir können auf die Straße gehen und können Zeichen setzen. Wir können auf vielfältige Art und Weise die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zum Ausdruck bringen. Ob es ist, dass wir unser Facebook-Profil oder unser WhatsApp-Profil mit einem Bild der Ukraine schmücken, ob wir, also alle so Dinge, die, wo man vielleicht sagen könnte, na ja, das ändert doch nichts an dem, was dort passiert. Unmittelbar nicht, aber es zeigt, ich bin damit verbunden. Ich zeige Flagge. Ich bin energetisch mit dabei. Die Lichterketten, die Demonstrationen, also all das, was auch auf der Habenseite steht, weltweit. In Berlin waren es, ich glaube, am letzten Sonntag, ich habe irgendwo gelesen, 500.000 Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Gestern Abend wurde in irgendeinem Brennpunkt wurde eine Friedenstaube von Traktorfahrern gezeigt. Traktorfahrer, die ihre Traktoren in der dunklen Nacht so aufstellen, dass dort irgendwie aus ihren Landmaschinen irgendwie eine Friedenstaube entsteht. Und das ging über die Medien hinaus in die Welt. All das ist ganz, ganz wichtig, um einmal das Gefühl zu haben, hey, ich tue ja was, und zum anderen auch zu zeigen, da gibt es Menschen, die setzen sich ein. Wir können natürlich spenden, wir können in dem Maße, wie es geht, irgendwie über die Aufnahme von Flüchtlingen oder über Charity-Aktionen an den Orten, und die Flüchtlinge werden mehr werden und die werden auch nicht nur für ein paar Tage bei uns sein. Also da gibt es auch in den nächsten Wochen und Monaten mit Sicherheit noch ganz viele Möglichkeiten, selbst wirksam mich einzusetzen. Wir können energetisch und spirituell unterstützen durch Meditation, durch Gebete, durch Rituale. Das ist wie so ein Riesenpuzzle. Selbstwirksamkeit an der Stelle ist wie so ein Riesenpuzzle. Und jeder Mensch kann in dem Maße, wie das für ihn oder wie für sie passt, gucken, hey, was könnte mein Beitrag sein? Und es gibt für jeden eine Möglichkeit, seinen Beitrag zu leisten. Und auch dabei nochmal zur Erinnerung, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, mach dir keinen Stress damit. Überfordere dich nicht, sondern wisse auch, diese Selbstwirksamkeit ist auch und vielleicht sogar in erster Linie, um das eigene Gefühl von Ohnmacht durch eine Erfahrung von ich trage etwas dazu bei, zu überwinden. Und wenn das viele Menschen tun, dann sind es viele Puzzlesteine, die im Gesamten durchaus auch einen Unterschied machen. Und wir sehen das ja auch in der Ukraine. Ich meine, es gab die Prognose oder die Erwartung, dass innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit die Ukraine überrollt wird, dass Zelensky getötet wird, dass Putin sein Ziel erreicht. Mittlerweile gibt es immer mehr Fachleute auch, die sagen, es kann durchaus auch sein, dass die Ukraine jetzt nicht den Krieg gewinnt, aber dass sie zumindest dazu führt und durch den Zusammenhalt der Menschen, durch den Widerstandsfähigkeit der Menschen, durch das Eintreten für ihr eigenes Volk, für ihr eigenes Land, für ihr Überleben, dass das durchaus ganz, ganz anders ausgeht, als Putin das und seinen Generalstab sich das ausgedacht haben. Und das ist doch auch alleine das ist ein großartiges Zeichen.
Ja, danke dir. Wichtiger Hinweis auch am Ende von dir nochmal, auch da wirklich nicht in die nächste Falle tappen. Boah, die anderen machen viel mehr und ich pack's gerade energetisch nicht. Das ist, ich glaube, es geht um dieses Zeichen, das vor allem in der Seele wirkt und dann eben auch ins Außen wirkt. Und wenn es nur, ist ja eigentlich auch so ein schönes Sprichwort, was jetzt so gut passt, dieses Ich zeig Flagge, ja, wenn es nur das ist,
genau.
WhatsApp oder sonst irgendwie was, ja. Ja, Markus, mit dem Blick auf die Uhr, wie in fast jeder Folge, möchte ich am Ende trotzdem noch zum Thema Haltung kommen oder was sagen oder tatsächlich du was sagen. Was ist denn jetzt besonders wichtig? Also wir haben ja auch eine ganze Folge über Haltung gemacht. Deswegen ist es jetzt schwierig, das in ein paar Sätzen zu sagen. Und trotzdem ist es jetzt auch eine wichtige Zeit, um ja, Flagge zu zeigen, Haltung nicht nur zu wahren, sondern sie vielleicht auch zu verändern. Was gibt es da noch Wichtiges zu sagen?
Letztendlich, das, was uns immer bleibt, was uns gehört und was immer wieder auch überprüft werden muss, ist, mit welcher Haltung begegne ich einem Ereignis, was mich herausfordert? Begegne ich dem gebückt als Opfer, resignativ oder aber richte ich mich auf? Traue ich der Herausforderung ins Auge zu blicken und in Ruhe danach zu forschen, was könnte der beste Weg sein, um diese Aufgabe zu bewältigen. Das ist immer in allen Bereichen unseres Lebens letztlich das, was wir tun können und auch was wir tun müssen. Und wir sehen jetzt ja gerade, an dem Beispiel beispielsweise von, ich glaube, Wladimir Zelensky, diesem Komiker, diesem Schauspieler, der am Anfang belacht worden ist. Ja, was ist denn das für jemand? Wieso können die Polen denn den Diener des Volkes, die Fernsehserie, die 2015 ausgestrahlt worden ist, die ihn letzten Endes ja auch beflügelt hat und ins Präsidentenamt befördert hat. Die gibt es ja als mittlerweile bei Arte zu sehen. Ich habe 4 oder 5 Folgen gesehen und es ist sehr, sehr spannend, so die Entwicklung auch zu verfolgen. Hätte dieser Mann das gemacht, was etwa der afghanische Präsident beim Abzug der Amerikaner gemacht hat, mit der erstbesten Maschine, mit der ganzen Kohle, die er zusammenraffen konnte, sich abgesetzt, dann wäre der Krieg zu Ende und die Ukraine auch. Die Tatsache, dass er zu Joe Biden gesagt hat, der ihm ein Angebot gemacht hat, ihn auszufliegen, ich brauche keine Mitfahrgelegenheit. Ich brauche Waffen, um uns zu verteidigen. Und der jeden Tag irgendwie an sein Volk spricht und sagt, hey, wir kämpfen. Ob das nun, es gibt unterschiedliche Diskussionen, ob das Leiden der Menschen verlängert, aber hey, wer mag sich anmaßen vor dem Hintergrund dessen, was angekündigt worden ist, irgendjemand dieser Menschen, die dort Haltung zeigen, daraus einen Strick zu drehen und ihnen zu sagen, warum ergebt ihr euch nicht und lasst euch all dessen berauben, was euer Leben lebenswert macht. Also ich finde das auch ein ganz, ganz wichtiges Vorbild für jeden von uns, gerade bei uns in Deutschland. Wir haben schon ein paar Mal das zumindest anklingen lassen. Uns geht es gut, noch, mal sehen, wie lange noch. Aber wir sind auch Weltmeister im Klagen, im Jammern. Wir sind die Bedenkenträger. Wir sind oft so diejenigen, die sich eben nicht trauen, aus Angst, aus Bequemlichkeit, die in der Komfortzone fahren. An der Stelle jetzt zu sehen, hey, da gibt es ein Volk, was sich aufbäumt und gegen eine vermutete Übermacht irgendwie sich nicht kleinkriegen lässt. Das ist ein Beispiel und das ja auch schafft in vieler Hinsicht. Ja, mal sehen, wie lange noch und was dann am Ende als Ergebnis dabei rauskommen wird. Aber das ist ein Zeichen für Haltung. Und das könnte auch für uns selbst irgendwie ein Ansporn sein, in den Bereichen unseres Lebens, wo es vielleicht irgendwie an dieser aufrichtigen, aufrechten Haltung gebricht, nochmal genauer hinzuschauen. Ich finde diesen Satz von Annalena Baerbock, den sie in der Bundestagsdebatte gesagt hat am 27. ganz spannend. Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere werden. Man könnte auch sagen, unsere Haltung muss eine andere werden. Und das ist ja auf der politischen Bühne innerhalb von 48 Stunden hat man ja in ganz vieler Hinsicht Dinge über Bord geworfen, die für 20, 30 Jahre galten. Ja, so. Oder auch der Satz von Robert Habeck, wenn Wachsamkeit der Preis der Freiheit ist, dann wollen wir nicht wieder schlafmützig sein. Ja, und die Tatsache, dass der Krieg nur deshalb stattfinden kann, weil in Russland nach wie vor die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung über die Staatspropaganda daran glaubt, dass die Ukraine die Russen überfallen hat, dass das ein Volk ist von Nazis und dass die Regierung eine Bande ist von Drogensüchtigen. Ja, dass also gewissermaßen nur dadurch, dass die Wahrheit auf den Kopf gestellt worden ist, es überhaupt möglich ist, diesen furchtbaren Krieg gegen ein charmantes, friedliebendes Volk mit einem charmanten Präsidenten überhaupt zu führen.
Der jüdischer Abstammung ist. Sorry, das muss ich jetzt hier nochmal sagen.
Genau, ja. Und das ist ja etwas, was mich jetzt ganz persönlich auch neben alledem schon seit einer ganzen Weile zusätzlich besorgt, der Umgang mit der Wahrheit. Ja, diese Haltung. Ja, es gibt in 1984 von George Orwell diesem dystopischen Roman, der mittlerweile längst von der Realität auch von der überholt worden ist. Schwarz ist weiß, Krieg ist Frieden, es gibt keine Wahrheit. Ja, so. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann hat die Demokratie keine Chance. Dann gibt es keine gemeinsame Grundlage, auf die Menschen sich verständigen können. Dann gibt es das Recht des Stärkeren. Dann ist der Schulhofbully der lauteste, der ruchloseste. Der ist derjenige, der sich durchsetzt. Ja, und für mich persönlich ist diese Geschichte jetzt, diese Entwicklung, über die wir gerade sprechen, auch ganz persönlich der Appell in meinem eigenen Leben, immer dann, wenn ich mit Unwahrheiten in Kontakt komme und vielleicht auch so den Impuls verspüre, naja, Mensch, komm, ist ja nicht so wichtig, weiß ja nicht genau, du willst ja niemanden zu nahe treten, zu sagen, hey, das, was du da sagst, woher hast du das? Woher weißt du, dass das stimmt? Was sind deine Quellen? Also in meiner Beratungstätigkeit, in meiner psychologischen Arbeit ist mir das ja auch wichtig, den Menschen nicht die Wahrheit zu geben, sondern einen wahrhaftigen Spiegel. Ja, ich habe heute einen Klienten gehabt, mit dem habe ich zum ersten Mal gesprochen, Mann jenseits 60, der vor einem Scherbenhaufen seines Lebens steht und überlegt, vielleicht sich aus diesem Leben zu verabschieden, und der mich fragt, siehst du noch eine Chance für mich? Ich sage, ja, ich sehe eine Chance, wenn du bereit bist, all das, woran du festhältst, all die Dinge, die nicht gehen, auf den Tisch zu legen und zu gucken, du bist 62 Jahre alt, du hast noch 20 Jahre vor dir, da ist noch so viel zu machen, aber nur dann, wenn du bereit bist, den Tatsachen so ins Auge zu sehen, wie sie sind, und dich nicht länger selbst, das habe ich so nicht formuliert, aber das war letzten Endes die Botschaft, dir nicht länger selbst etwas vormacht oder dich länger selbst belügst. Und er sagte am Ende, Markus, vielen Dank, das waren jetzt einige Botschaften, die mir gar nicht so gut schmecken, aber ich merke, dass es wichtig ist, erstens das zu hören und zweitens mich dem auch zu öffnen, und vielleicht entsteht daraus auch die Kraft für eine Veränderung. Und das ist ja auch irgendwie etwas, was auf der positiven Seite steht, um vielleicht auch noch so mit einem positiven Ausblick irgendwie diese Folge für heute von meiner Seite aus zu beenden. Natürlich ist das, was passiert, furchtbar. Und keiner weiß, wie es weitergeht, und alles das, was so an Drohszenarien auf dem Tisch liegt, ja, das macht uns Angst und Bange. Und die Standardfrage, die man ja im Zusammenhang mit Angst den Menschen immer wieder empfiehlt, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, die stellt man jetzt besser nicht. Weil, ja, und aber es gibt eben auch einen Zusammenhalt und dieses Schreckliche, dieses Szenario ist ein unfassbarer Katalysator auf einer politischen Ebene, auf einer gesellschaftlichen Ebene, auf wovon ist gesprochen worden im Bundestag, die Zeitenwende, der Systemwandel, ja. Möglicherweise wird durch die hohen Öl- und Gaspreise, die Spritpreise, die natürlich für viele auch echt eine mega Herausforderung sind, das, was wir schon hätten vor 30 Jahren machen können, tun können und tun müssen, nämlich weg von den fossilen Energien, weg von der Abhängigkeit von Öl und Gas hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und auch zu einem bewussteren Umgang mit dem Thema Ressourcen auf ganz vielen Ebenen. Womöglich ist das jetzt der Wake-up-Call, dass wir diese Botschaft endlich hören, aufnehmen, umsetzen und auch merken, dass dann, wenn die Menschen zusammenstehen, so wie jetzt zumindest im Moment in der Europäischen Union, ja, wenn die Menschen wirklich zusammenstehen und kapieren, jetzt geht's um die Wurst, jetzt geht's um alles oder nichts, dann entsteht daraus eine Kraft, die auch in der Lage ist, Dinge zu bewirken, die, wenn ich nur so in der wohligen Komfortzone verharre, mit Sicherheit nicht erreicht werden. Und das macht dann auch ein Stück Hoffnung. Und die braucht's ja auch. Ja, mit Hannah Arendt. Wir alle haben das Recht auch, ich habe den Satz jetzt nicht parat, komplett, aber so sinngemäß, wir alle haben das Recht auch in düsteren Zeiten, in schlimmen Zeiten, die positive Veränderung zu erwarten. Ja, so. Und ich glaube, auch das gehört zu dem Gesamtthema dazu.
Das sind sehr schöne Schlussworte, ja. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Ja, außer mich noch von euch zu verabschieden, ihr Lieben, wir hoffen und wünschen uns, dass wir euch mit dem ein oder anderen Impuls weiterhelfen konnten, euch unterstützen konnten Und ja, ich glaube, ich kann nur sagen, passt auf euch auf. Wir brauchen vermutlich und leider noch einen langen Atem. Und danke fürs Zuhören auch an der Stelle nochmal. Und ja, ich freue mich auf die nächste Folge, Markus. Da machen wir dann mit der Ressource Wir weiter. Aber es war uns jetzt einfach wichtig, dieses Thema ja, an der richtigen Stelle auch einzuschieben.
Ja. Kirsi, vielen Dank für diese spontane Folge und stay safe, bleibt sicher, achtet auf euch, überfordert euch nicht, haltet zusammen und haltet die Fackel des Licht der Zuversicht am Leben.
Und die Fackel des Friedens.
Ja. Und die Fackel des Friedens. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.